Wenn man Artikel über Aline Cohen liest, da fällt immer wieder der Begriff Songpoetin. Songpoetin, handgemachte, tiefgründige, deutschsprachige Musik mit sehr poetischen Texten. Und ich finde, für niemand besser passt dieser schöne Begriff Songpoetin als für Aline Cohen. Denn ihre Texte und ihre Stimme haben durch ihre Zartheit und gleichzeitige Stärke eine enorme Sogwirkung. Dazu kommt eine berührende Musik, die sie gemeinsam mit ihrer Band macht. Aline Cohen singt von Nähe und Achtsamkeit im menschlichen Umgang. Themen, die sie schon seit vielen Jahren nicht nur privat, sondern auch künstlerisch beschäftigen. Davon kann man sich auch auf ihrem neuen Album »Du bedeutest mir die Welt« überzeugen, mit dem sie im Juli auf Tour geht und auch in den Südwesten kommt. Und vorher darf ich mit ihr sprechen in SWR Kultur. Schönen guten Tag, Aline Cohen.
Einen wunderschönen guten Tag.
Aline Cohen, Achtsamkeit ist ja zum Trendbegriff geworden, so ein bisschen in den vergangenen Jahren, im Hier und Jetzt sein, mit allen Sinnen wahrnehmen. Aus Ihren Songs höre ich aber eine etwas andere Bedeutung heraus, nämlich achtsam sein in Beziehungen, im Miteinander. Trifft es das?
Auf diesem Album spielt es auf jeden Fall eine große Rolle. Ich glaube, es müssen beide Teile da sein. Ich glaube, das achtsam mit anderen sein ist dann möglich, wenn man auch achtsam mit sich selber umgeht. Ja, also ich glaube, das ist die Basis dafür. Es muss einem selber auch gut gehen, damit man mit anderen gut umgehen kann.
Ja, Ihre Themen sind immer verbunden mit Emotionen. Welche Emotionen sind das?
Alle möglichen. Also jeweils das, was halt so rauskommt beim Musikmachen. Ich setze mich ans Klavier oder ich spiele an der Gitarre, einfach irgendwelche Töne, die da so daherkommen. Und das versetzt mich dann in irgendeinen Zustand, wo ich sehr, sehr intensiv fühle. Also das ist wirklich auch etwas sehr Körperliches. Ich bin richtig wie gefesselt an mein Klavier dann oder an meiner Gitarre. Ich empfinde sehr, sehr doll. Und dann weiß ich noch gar nicht, was da inhaltlich passieren wird in diesem Lied, sondern ich merke einfach nur, ich spüre irgendwas. Und dann versuche ich, Sätze dazu zu finden, die dieses, was ich da so quasi aus der Musik heraus fühle, umsetzen können in eine Geschichte, die zu diesem Gefühl passt.
Das entsteht dann in einem Mal, weil Sie dann so stark in den Gefühlen sind? Oder können Sie das nochmal zurückholen sozusagen, wenn Sie sich dann nochmal dran setzen an den jeweiligen Song? Wie muss ich mir das vorstellen?
So, ja, wenn ich Glück habe, entsteht dabei halt ein Satz zumindest, anhand dessen ich dann erkennen kann, was der Inhalt des Songs sein könnte. Weil normalerweise, ich laufe nicht so durch die Gegend und denke so, ich muss mal über dieses Thema einen Song schreiben und über das Thema, sondern ich sitze am Klavier und denke immer so, ah, mich hat ja niemand was gefragt, wovon soll ich denn was erzählen? Und genau, wenn ich dann so plötzlich merke, dass da diese Musik mich so anzieht, also dass ich diese Musik immer wieder hören möchte, dann denke ich so, okay, was kann ich jetzt mit dieser Musik inhaltlich transportieren? Was steckt da für ein Thema drin? Und dann kommen natürlich irgendwelche Themen hoch, die da irgendwo in mir drin schlummern, aber es ist nicht so ein bewusstes Ding, ich möchte mal über dieses Thema was erzählen, sondern ich warte so ab, was ist für eine Emotion da und was entwickelt sich daraus für eine Geschichte?
Ihre Lieder sind, ja, ich habe es eingangs auch schon gesagt, zart und zugleich selbstbewusst, selbstbestimmt. Da scheint immer eine innere Stärke hindurch. Bei allen Zweifeln und bei allem Hadern auch mit der Welt überwiegt aber eine positive Grundstimmung auf dem Album »Du bedeutest mir die Welt«. Wollen Sie, Aline Cohen, eine solche auch vermitteln?
Mir war, als ich das Album geschrieben habe, auf jeden Fall irgendwann klar, was ich geben möchte. Weil für mich sind Lieder Geschenke. Also das, was ich da reinstecke, ist ein Geschenk, was ich an andere Menschen geben kann. Und ich möchte gerne mit diesen Liedern Zärtlichkeit transportieren und Wärme und Geborgenheit. Also, ne, wenn man schon die Chance hat, irgendwas zu verschenken, dann möchte man natürlich irgendwas Schönes verschenken. Und das sind halt so die Sachen gewesen, die sich da so gut angefühlt haben, auf jeden Fall.
Das sind wunderbare Lieder, die Sie da verschenken. Zuweilen sind sie sogar tanzbar, wie auch der großartige Titelsong des Albums »Du bedeutest mir die Welt«. Und da hören wir mal kurz rein.
Ich hab mich einfach verschätzt, hab dich versehentlich verletzt und meine Worte waren alle zu kühl. Ich war nicht ganz im Kontakt, es ist auch manchmal vertrackt, im Nachhinein bleibt nur ein blödes Gefühl. Mein Umgang war nicht so sacht, ich geb in Zukunft mehr Acht, ich werde lernen, mein Temperament gut zu ziehen. Und gib mir bitte Bescheid, geh ich je wieder zu weit, ich bin bereit, deine Kritik anzunehmen. Ich will nur, dass du weißt, dass du mir wichtig bist und nicht alles, was ich tue, auch gleich heißt, dass ich denke, dass es richtig ist. Ich will nur, dass du weißt, dass ich dich tief in meinem Herzen trag. Auch wenn ich's dir vielleicht viel zu selten sag, du bedeutest mir die Welt.
Ja, der Song schwillt dann noch richtig an mit Chor und bekommt dadurch eine Eindringlichkeit. Du bedeutest mir die Welt. Lassen wir zu oft Missverständnisse stehen und sagen nicht, was wir wirklich denken?
Ich kann das natürlich nicht verallgemeinern auf alle anderen, weil ich nicht weiß, wie die anderen miteinander so kommunizieren. Aber ich glaube, ich vermeide manchmal Konflikte und weiß aber, dass das ganz wichtig ist, Dinge wieder aufzuklären. Insbesondere, wenn man in einer verantwortungsvollen Position ist, wie als Elternteil zum Beispiel. Gerade dann muss man die Person sein, die versucht, die Sachen wieder gut zu machen, wenn es irgendeinen Konflikt gab.
Ja, fast alle Titel ihres neuen Albums sind an ein Du gerichtet, aber dieses Du bleibt unbestimmt. Es kann sich auf eine Partnerschaft beziehen, auf ein Verhältnis zwischen Kindern und Eltern, auf einen Freund oder eine Freundin, auf ein Gegenüber, das einem viel bedeutet. Ist Ihnen diese Offenheit wichtig?
Ich weiß gar nicht, ob ich das mit Absicht mache. Ich glaube, wenn ich Lieder schreibe, ich habe von vornherein, als ich angefangen habe, Lieder zu schreiben, für andere Leute geschrieben. Ich war mal bei einer offenen Bühne in Schweden. 2002 muss das gewesen sein. Da habe ich meinen allerersten Auftritt gehabt. Ich habe Leute gesehen, die da aufgetreten sind und habe gedacht, oh, hier will ich auch mal auftreten. Hier will ich auch mal zwei Lieder für andere Leute performen. Also ich bin dann nach Hause gegangen, habe meine ersten zwei Lieder geschrieben, um sie dann dort aufzuführen. Das heißt, ich habe von vornherein immer das Bedürfnis gehabt, für andere Leute zu schreiben. Genau, ich glaube, daher kommt das vielleicht, dass ich schon möchte, dass Leute sich damit identifizieren können und sich da reinversetzen können. Und wenn ich selber schreibe, habe ich auch nicht unbedingt eine bestimmte Person im Kopf. Das kann manchmal so ein Konglomerat sein. Also es ist wirklich einfach nur ein Gefühl, was ich versuche zu bearbeiten oder zu sehen. Und das hat gar nicht unbedingt mit einer bestimmten Beziehung zu tun, sondern klar, in einer Geschichte, also in einem Song, wird daraus ein bestimmtes Du, aber das sind ganz, ganz viele Beziehungen, die da quasi mit reinspielen. Und ich versuche quasi das Gemeinsame an denen zu beschreiben.
Mhm. Aline Cohn, Sie sind 1982 in Hamburg geboren, als Tochter einer deutschen Ärztin und eines mexikanischen Künstlers. Und die Großmutter Ihres Vaters war Opernsängerin. Da schlummert also viel kreatives Potenzial in Ihrer Familie. Hat Sie die mexikanische Kultur besonders geprägt?
Das kann ich gar nicht so gut einschätzen. Also es wird wahrscheinlich schon seinen Einfluss gehabt haben, aber ich denke, dass mein Vater schon auch sehr von der europäischen Klassik geprägt ist. Also das, was wir zu Hause gehört haben an Musik, wenn er Musik angehabt hat, war klassische Musik. Und er selber spielt auch Klavier. Also die Familie selber hat mich natürlich beeinflusst. Wir sind auch alle zwei Jahre dort in Mexiko gewesen. Und die mexikanische Kultur ist halt wahnsinnig reich. Es ist eine ganz große Vielfalt an verschiedenen Kulturen innerhalb Mexikos. Daher kann ich das so schwer einordnen, was ist an dem, was ich mache, mexikanische Prägung und was nicht. Also ich glaube, eine Sache, die ich jetzt gerade im Moment merke, bei den Sachen, die jetzt neu kommen an Songs, ist schon, dass ich so diese lateinamerikanischen Rhythmen extrem abfeiere. Und ich hatte es mir eigentlich schon für das letzte Album vorgenommen, ein tanzbares Album zu machen. Das habe ich nicht so ganz geschafft. Einige Lieder haben so ein bisschen, ein bisschen was mit zum Kopfnicken. Aber ich glaube, so fürs Nächste kann es schon sein, dass die lateinamerikanischen Rhythmen mich so ein bisschen mehr prägen werden.
Oh, da dürfen wir also gespannt sein. Sie sind zweisprachig aufgewachsen mit Deutsch und Spanisch. Was hat Ihnen diese Doppelsprachigkeit bedeutet oder bedeutet vielleicht immer noch, wo Sie so mit Sprache spielen und mit Sprache arbeiten?
Ja, also für mich selber war das natürlich total normal, zweisprachig aufzuwachsen, aber ich merke, dass es schon super ist, eine andere Sprache zu haben und zu wissen, dass bestimmte Gedanken in anderen Sprachen ganz anders formuliert werden, ganz anders geframed werden. Also quasi ist es einfach eine verschiedene Herangehensweise an Gedanken. Das finde ich ganz spannend, dass man Dinge auch manchmal nicht wirklich gut übersetzen kann. Also, dass ich genau weiß, was das in Mexiko so quasi für Konnotationen und Beigeschmack hat. So. Und dass ich aber auch so merke, okay, das lässt sich nicht übersetzen, auch andersrum. Also gut, mein Spanisch ist sehr viel eingeschränkter als mein Deutsch, weil ich viel weniger Spanisch spreche. Also sobald ich versuche, mich über irgendwelche soziologischen Themen mit Mexikanern zu unterhalten, bin ich völlig aufgeschmissen.
Okay, aber im Alltag kommen Sie durch.
Ja, genau.
Was ist denn so ein Beispiel, was eigentlich nicht übersetzbar ist?
Also für mich jetzt gerade tatsächlich, andersrum habe ich es gemerkt, bei Du bedeutest mir die Welt, das ins Spanische zu übersetzen, fiel mir überhaupt gar nicht leicht. Also man kann sagen, eres el mundo para mí, also, aber das bedeutet nicht, dass Du bedeutest mir die Welt ist. Also eres todo para mí, du bist alles für mich. Da habe ich es auf jeden Fall mitbekommen, dass es überhaupt nicht einfach ist, die Dinge einfach so zu übersetzen. Also dass es einfach was anderes braucht, um das zu transportieren, was es in einer Sprache bedeutet.
Offenbar vor allem so emotionale Dinge. Sie haben schon gesagt, klassische Musik lief bei Ihnen zu Hause, aber welche Songs und welche Musikerinnen und Musiker haben Sie als Jugendliche begeistert?
Ja, meine erste riesengroße Liebe war Björk.
Ah ja.
In die war ich total verliebt. Das war auch die erste Künstlerin, von der ich je Konzertkarten hatte. Mit 13 habe ich mir Tickets für ihr Konzert besorgt, aber ich konnte leider nicht hingehen, weil die Familie dann doch beschloss, einen Urlaub zu machen.
Okay.
Ich habe es dann ein paar Jahre später auf dem Hurricane Festival nachgeholt, als ich dann 18 war. Und wer mich auch sehr geprägt hat, ist Ani DiFranco. Ich glaube, Annie DiFranco ist wahrscheinlich die Künstlerin, durch die ich gedacht habe, ich möchte gerne Musikerin werden. Ich hatte Lieder von ihr auf einer Kassette mit dabei, als ich in Indien unterwegs war mit 19. Und ich habe ihre Musik gehört und das war plötzlich für mich wie so eine Erleuchtung, dass das was ist, was man machen könnte.
Ja, Sie haben früh verschiedene Instrumente gelernt, Klavier und Klarinette darunter. Wann haben Sie denn zum ersten Mal Ihre Stimme entdeckt?
Im Chor habe ich immer schon gesungen, seitdem ich glaube 5 oder 6 Jahre alt bin, habe ich im Schulchor gesungen. Aber dass ich solo mit meiner Stimme quasi auftritt. Es gab einen Auftritt noch in dieser Chorzeit, da werde ich so 10. Klasse gewesen sein, wo ein Lehrer mich dazu verdonnert hat, ein Solo zu singen. Das war mir total unangenehm damals. Und dann mit 18 hat ein Freund aus meiner Schulklasse ein Konzert organisiert, damit wir unseren Abiball finanzieren können. Und hat mich gefragt, ob ich auch 3 Lieder dafür singen möchte. Also 3 Coverlieder waren das. Und das war mein allererstes Mal vor Publikum. Das war unter anderem mit The Time Is Now von Moloko. Und ich muss sagen, das war wirklich ein total prägender Moment. Ich hatte einen ganz weiten, langen Rock an und war total froh darüber, diesen weiten Rock anzuhaben, weil ich gedacht habe, zum Glück können die Leute jetzt nicht sehen, wie meine Knie schlottern. Und also nach diesem Konzert gab es halt so Leute, mit denen ich in der Stufe eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hatte und wo ich auch so das Gefühl habe, die haben auch einfach überhaupt gar kein Interesse für mich und weiß nicht, lehnen mich ab oder sowas. Und die kamen plötzlich zu mir und nahmen mich in den Arm und sagten, dass das so toll war. Also das heißt, es gab so viel Belohnung dafür, da aufgetreten zu sein. Ich habe aber zu dem Zeitpunkt noch keine eigenen Songs geschrieben. Das ist dann erst 2 Jahre später in Schweden passiert, eben nach dieser offenen Bühne, bei der ich war, wo ich dachte, so, oh, 2 Lieder, das schaffe ich auch. Ich kann bestimmt 2 Lieder schreiben hier für diese offene Bühne.
Und trotzdem haben Sie sich zum Studium der Umweltschutztechnik oder Umweltingenieurwissenschaft in Weimar angemeldet und das studiert und auch abgeschlossen. Was ganz anderes.
Jein, also ja schon, aber ich habe mir Weimar zum Beispiel ausgesucht, weil ich wusste, dass es dort auch eine Musikhochschule gibt und für den Fall, dass das mit diesem Ingenieursding doch nicht so meins ist, habe ich gedacht, könnte ich ja dann vielleicht nochmal versuchen, mich auf dieser Musikhochschule zu bewerben. Also in der Schule haben mir halt so diese Naturwissenschaften sehr Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, ich bin da noch nicht genug gefüttert. Also ich muss da noch viel mehr lernen in diesen Naturwissenschaften. Da war noch so ein Bedürfnis, einfach mehr zu wissen über diese Themen und auch eben technische Dinge. Und ich hatte das Gefühl, Musik habe ich mich eh schon für entschieden. Musik werde ich eh machen. Und solche Bücher, in denen es um Physik und Chemie und Bio und Mathe geht, die werde ich nicht einfach so als Hobby mal mir angucken und büffeln. Ja, genau, das war, glaube ich, mein Gedanke. Ich war an beidem interessiert und habe irgendwie gemerkt, so Musik wird eh passieren.
Ja, aber trotzdem hatten Sie ja auch dann nochmal eine Krise, eine musikalische, ja, wo Sie sich die Sinnfrage gestellt haben und auch eine Pause gemacht haben und nochmal zur Naturwissenschaft zurückgekommen sind, in einem Studium in den Niederlanden und bei Greenpeace in Hamburg aktiv waren. Also diese beiden Pole gibt es nach wie vor in Ihrem Leben.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe als 8-Jährige, glaube ich, ein Buch gelesen, das hieß sowas wie 50 Sachen, die Kinder machen, damit die Umwelt nicht umfällt. Und das hat mich, glaube ich, extrem geprägt. Also, dass ich einfach dachte, also auch zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mit der Musik so gehadert habe, 2014 habe ich gedacht, so jetzt muss ich endlich mal was Sinnvolles für diesen Planeten machen. Ich muss Umweltaktivistin werden. Deswegen bin ich dann nochmal nach Holland gegangen und habe dort Land and Water Management angefangen zu studieren, muss ich sagen. Also ich habe das Jahr an Kursen fertig gemacht, aber ich habe dann meine Masterarbeit nie fertig gemacht, weil dann doch die Musik kam und ich hatte dann quasi die Wahl zwischen entweder ein Album schreiben oder Masterarbeit schreiben und dann war es doch das Album.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass Sie zur Musik zurückgefunden haben und uns diese tollen Songs geschenkt haben. Sie sind eine Künstlerin, die stark in sich ruht, wenn Sie singen. Sie sind ganz bei sich und tief in der Musik versunken, was sich aus dem Schreibprozess, wie wir ja von Ihnen gehört haben, auch heraus ergibt. Und dass Sie das frei ausleben können, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Sie von Anfang an ein eigenes Label gegründet haben für Ihre Produktionen. Und hier schließt sich vielleicht auch wieder so ein bisschen der Kreis: Naturliebe und Musikliebe finden zusammen, denn das Label heißt Pflanz einen Baum. Alin Cohn, wie wichtig ist Ihnen diese künstlerische Unabhängigkeit?
Ich glaube, ich könnte gar nicht ohne künstlerische Unabhängigkeit. Also ich glaube, sobald mir jemand sagt, was ich tun müsste, würde ich sofort Widerstand haben. Ich bin ganz, ganz schlecht darin, mich unterzuordnen. Ja, wir hatten das tatsächlich ganz am Anfang. Es gab, als wir unser erstes Album rausgebracht haben, das ist sehr, sehr erfolgreich gelaufen und das haben die großen Labels auch mitgekriegt und es haben auch sofort viel von den großen Labels bei uns angeklopft und waren interessiert. Und da gab es halt so Vorgespräche und mir war damals wichtig, die Freiheit zu haben, Englisch und Deutsch singen zu können. Und es gab, ich fand dann diese Gespräche schon so absurd, wo von vornherein, ohne dass noch irgendein Song da ist, schon darüber gesprochen wird, was dann sein darf und was dann nicht sein darf. Mhm. Genau, deswegen war ich immer sehr froh, einfach selber veröffentlichen zu können und nicht darauf angewiesen zu sein, irgendwelchen A&R-Leuten zu gefallen. Oder eben, wenn die entscheiden, nee, diese Platte entspricht nicht unseren Ansprüchen, dann landet die in irgendeiner Schublade und kommt nie raus. Das wollte ich auf gar keinen Fall.
Nein, und du bedeutest mir, die Welt ist rausgekommen. Alin Cohen geht mit ihrem neuen Programm auf Deutschlandtour und zusammen mit Philipp Martin am Bass und Fabian Stevens am Schlagzeug. Am 19. Juli sind sie in Lindau zu erleben, am 22. Juli in Freiburg, einen Tag später in Heidelberg und am 24. Juli in Frankfurt. Alin Cohen, viel Erfolg für Ihre Tour und ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.